Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Mein Gast ist 1969 in Spanien, genau in Barcelona, geboren, 1974 mit 5 Jahren nach Iserlohn-Imat gekommen, hat dort den Kindergarten und die Grundschule besucht und dann die Schulbank in der Hans-Prinzhorn-Realschule in Hemer gedrückt. Herzlich willkommen, Esther Costa López. Schön, dass Sie heute hier im Studio sind.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Spanien geboren, nach Iserlohn mit 5 Jahren gekommen. Frau Costa, warum von Spanien nach Deutschland?
Naja, früher gab es ja die Gastarbeiter, die von Spanien oder von Italien oder Griechenland nach Deutschland kamen. Und so war das halt auch mit meinen Eltern.
Aus welchem Grund?
Um zu arbeiten.
Und was haben Ihre Eltern damals hier in Iserlohn für eine Arbeit bekommen?
Mein Vater hat bei der Firma Koch gearbeitet als Werkzeugmechaniker.
Ihre Eltern wussten vorher schon, wo sie Arbeit bekommen,
ja,
oder?
Ja, genau, durch einen Bekannten.
Mhm. Ja, und dann stellt sich ja heraus, Sprache und Sprechen spielt in diesen Zusammenhängen natürlich die allerwichtigste Rolle. Wie waren die Voraussetzungen bei Ihnen zu Hause in Deutschland?
Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, da war ich 5, 1,5 ungefähr und ich ging raus und sah da so eine Gruppe Kinder und rannte auf die zu und sagte dann, jugamos? Und die Kinder drehten sich wieder um und gingen weg und ließen mich so stehen.
Und was heißt das?
Spielen wir auf Spanisch. Und ich war ganz entsetzt, weil ich dachte, was ist passiert? Wieso wollen die jetzt nicht mit mir spielen? Mhm. Ich kann mich an dieses negative Gefühl, also ich habe das natürlich mit Ablehnung meiner Person empfunden, war dann natürlich sehr traurig, bin nach Hause gelaufen, habe das meiner Mama gesagt und meine Mama sagte, weißt du, die verstehen dich einfach nicht.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, mein Gast ist Esther Costa López. Sie ist Logopädin hier in Iserlohn und unser gemeinsames Thema ist Sprache und Sprechen. Herzlich willkommen.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloc Iserlohn.
Mama sagte ihrer Tochter Esther, die Kinder haben dich nicht verstanden. Frau Costa, daran erinnert man sich ein Leben lang?
Wobei es dann relativ schnell ging, dann kann ich mich wieder an Sachen erinnern, wo ich sage, Mensch, da war ich wirklich integriert im Spiel und ich weiß, ich konnte nicht immer alles so mitteilen, aber ich fühlte mich schon sehr integriert. Ich bin dann auch in Imat in den Kindergarten gekommen, wollte das auch unbedingt und damals war das ja noch so, da waren die Gruppen in den Einrichtungen noch nicht ganz so bunt, wie sie ja heute sind, kulturell auch.
Richtig.
Und ich war damals also so ein kleiner Paradiesvogel. Und es war jedes Mal so, wenn irgendwelche Aufführungen waren, dann sollte doch die kleine Esther bitte dann nach vorne kommen und was auf Spanisch sagen. Oder mal Flamenco tanzen. Also ich fand das ganz schrecklich, weil das war immer so für mich...
So ein Stück vorführend vielleicht, oder?
Ja, ich kann es ja verstehen.
Das ist ja spannend für...
Genau, aber ich wollte ja zu den anderen ja auch gehören. Ja. Ich wollte ja nicht diese besondere, spezielle Situation haben. Diese Besonderheit wollte ich gar nicht. Ich wollte genauso sein wie die anderen auch und fühlte mich dann immer sehr unwohl.
Wie war die Sprache zu Hause?
Ich bin, das ist auch sehr, sehr spannend. In Spanien spricht man 4 Sprachen. Einmal das Kastilianische, was wir hier unter dem normalen Spanischen verstehen. Dann gibt es das Katalanische, das fast gleich ist mit dem Französischen. Dann gibt es Euskera, das ist das Baskische. Und dann gibt es noch das Galizische, was dem Portugiesischen sehr ähnlich sind. Das sind keine Dialekte.
Sondern eigene Sprachen.
Genau, das sind eigene Sprachen mit komplett eigener Grammatik. Das heißt, wenn ich mich auf Katalanisch mit einem Basken unterhalte, verstehen wir nichts voneinander. Okay. Ich mache mal ein Beispiel. Also das Bett zum Schlafen heißt auf Kastilianisch Cama und auf Katalan Llit. Auf Französisch Li. Ja, also Cama und Llit geht schon sehr phonetisch schon auch auseinander und auch schon geschrieben sehr auseinander. Mit meiner Mutter habe ich Katalanisch gesprochen und mit meinem Vater Kastilianisch.
Und das alles schon damals mit 5 Jahren?
Ja, ich bin quasi ein simultaner Erstspracherwerbler. Ja, also man geht ja immer davon aus, wann lernt man eine Sprache? Ist man dann simultan oder sukzessiv? Das heißt, irgendwie nacheinander lernt man eine Fremdsprache. Aber es gibt durchaus auch Familien, auch heutzutage, wo die Kinder gleichzeitig 2 Sprachen lernen als Muttersprache.
Aber Ihre Eltern haben sich verstanden.
Sehr gut verstanden.
Mit 2 unterschiedlichen Sprachen aufgewachsen.
Ja, Familiensprache, also wenn wir dann zu dritt am Tisch saßen, war natürlich das Kastilianische die Sprache. Mhm. Wobei, wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe, ich dann natürlich sofort auf Katalan mit ihr gesprochen habe.
Bleibt die Sprache ein Stück Heimat?
Ja, sehr. Ich vermisse es auch. Also ich vermisse es. Früher gab es wirklich mehr Spanier in Iserlohn und Hemer. Mhm. Wir sind sehr wenige geworden. Ich vermisse es, aber ich habe ganz viel Kontakt zu meinem Vater. Der ist jetzt Rentner. Der kommt uns ganz häufig auch besuchen und bleibt dann da und genieße das dann auch wieder in meine Sprache und ein Stück auch in meine Person, die immer noch ja in mir ist, immer wieder reinzuschlüpfen.
Sie sind 1974 von Spanien nach Hemer-Imert gekommen und dann will ich natürlich wissen, wie Ihre Eltern und Sie das Ankommen in Deutschland sprachlich gemeistert haben. War es schwer? War es leicht?
Also ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, inwieweit man sich integrieren möchte. Man muss natürlich auch unterscheiden zu vielen Menschen, die auch heute zu uns ins Land kommen. Ich sage jetzt mal zu uns ganz bewusst, weil Deutschland meine Heimat auch ist. Aus welchem Grund kommt jemand hierhin? Ist das ein positiver Grund oder ist das ein negativer Grund? Und meine Eltern sind durchaus mit einem positiven Beweggrund nach Deutschland gekommen. Das heißt, mein Vater hatte hier eine Arbeit, die ihm angeboten wurde. Ja. Wir hatten eine Wohnung, die uns die Firma freigestellt hat. Das waren ja alles durchaus positive Erwartungen, die man hatte. War halt diese Gastarbeiterzeit, ganz viele Bekannte, auch Spanier, die auch in Bredenbruch teilweise gearbeitet haben. Damals, glaube ich, war das noch Adolf von Brauke, Metall und Eisen. Und dadurch kannten die sich und es war halt immer so, dass am Wochenende wurde sich immer irgendwo getroffen. Und ich sage jetzt nicht klischeehaft, es wurde jetzt jedes Mal Paella gegessen, weil das wäre Quatsch. Also es gab auch mal was anderes. Aber man hat sich dann schon getroffen, ja, und man hat die Heimat vermisst. Und kam ja auch damals auch vom Arbeitgeber die kompletten Schulferien, dass man dann in seine Heimat wiederfahren konnte. Das hieß natürlich, jedes Jahr wurde das Auto gepackt und für 6 oder 7 Wochen sind wir dann natürlich immer in Barcelona dann bei der Familie gewesen, die dann schon sehnsüchtig auf uns wartete. Ja, und man war dann wieder 6 Wochen zu Hause.
Und da warteten die Großeltern?
Ja, die Großeltern und die Großeltern, ja.
1993 ist dann Ihre Tochter Noemi geboren. Da spielte ja Sprache und Sprechen auch schon wieder gleich eine ganz, ganz große Rolle. Zweisprachig?
Leider nicht. Ich habe es versucht, aber ich habe es, glaube ich, auf einem falschen Weg versucht. Der Vater von meiner Tochter, Deutscher, konnte kein Spanisch, also war sowieso unsere Familiensprache Deutsch. Dann kam Noemi auf die Welt und ich habe es natürlich versucht, landete aber trotzdem immer wieder in die deutsche Sprache. Hab dann mit ihr versucht, Spanisch zu sprechen, aber das hatte ein bisschen was von Vokabeln lernen. Hab dann unbewusst schon mit ihr auf Spanisch gesprochen, allerdings nur, wenn ich geschimpft habe.
Mhm. Und hört sich das netter an?
Nein, ich glaube, es hört sich überhaupt nicht netter an. Das war, glaube ich, das Problem, dass irgendwann dann meine Tochter mit 4 oder 5 dann zu mir sagte, Mama, ich will nicht mehr, dass du so mit mir redest. Mhm. Also sie meinte die Sprache. Eine Freundin von mir, die war Psychologin und die sagte, Mensch, das liegt daran, dass du jedes Mal, wenn du mit ihr auf Spanisch sprichst, nur schimpfst. Mhm. Und das will sie einfach nicht, ja.
Kann man verstehen.
Sie versteht es, sie kann sich ein bisschen durchmogeln, aber fließend sprechen kann sie nicht.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und Esther Costa López. Gibt es denn Unterschiede zwischen der spanischen und deutschen Sprache, mal abgesehen davon,
ja,
dass es diesen Unterschied gibt,
ja,
aber
ganz.
Gibt es auch gefühlsmäßig riesige Unterschiede?
Ja, ganz viel. Also ich habe 10 Jahre an der Volkshochschule Spanischkurse gegeben Und ich habe so tolle Sachen auch erlebt und man hinterfragt dann Sprache auch ganz anders. Wir waren irgendwann mal im Unterricht so weit, dass wir Possessivpronomen durchgenommen haben, so wie meins, deins, seins und so weiter. Und zum Beispiel, der Spanier würde niemals sagen, wo ist mein Portemonnaie? Weil wir gehen davon aus, dass wenn ich ein Portemonnaie suche, das ja auch dann meins ist. In der deutschen Sprache benutzt man viel mehr dieses...
Die Eigenbetonung.
Genau, was ist meins und deins? Das haben wir nicht so. Also wir suchen dann das Portemonnaie oder den Schlüssel, aber nicht meinen Schlüssel oder mein Portemonnaie. Das ist immer ganz nett gewesen, wenn die Kursteilnehmer dann einen Satz übersetzt haben und der natürlich auch grammatikalisch absolut richtig war, aber so würden wir nicht sprechen. Und da merkt man, okay, das ist kein Muttersprachler.
Also hilft es einem dann, nachdem man die Sprache hier gelernt hat, natürlich erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate direkt vor Ort zu sein, um dann zu merken, was da ankommt und was da richtig ist und was, was Gewohnheit ist.
Ja, genau. Ich denke auch, das wird man nie so erfahren, auch als jemand, der eine zweite Sprache lernt, wie ein Muttersprachler. Sprache ist ja ein Konstrukt. Selbst wenn wir von einem Autor, der auf Spanisch ein Buch geschrieben hat, das Buch übersetzen lassen ins Deutsche, wird es eine andere Bedeutung teilweise haben, als der Muttersprachler, also der Autor, der es in seiner Muttersprache geschrieben hat, wie ausdrücken wollte. Das ist ja nur eine Transferleistung, was wir leisten. Wir übersetzen etwas, was dem entspricht in der einen Sprache, wo wir einen Begriff für haben in unserer. Es muss aber nicht genau dasselbe sein, vom Gefühl her. Viele sagen ja auch, ich kann das, was ich fühle, gar nicht, selbst wenn ich Englisch gut kann, kann ich gar nicht so ausdrücken.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloc Iserlohn.
Die Logopädin Esther Costa López aus Iserlohn ist hier bei mir zu Gast im Glashaus und wir sprechen über Sprache und Sprechen. Jetzt geht's um Ihre Ausbildung, Frau Costa. Definition Logopädie.
Das gesprochene Wort.
Sie haben 2002 bis 2005 Ihre Ausbildung in Bochum gemacht mit dem Abschluss der staatlichen Prüfung. Danach kam die Selbstständigkeit mit der eigenen Praxis. 2006 haben Sie in Kooperation mit der Stadt Iserlohn ein NRW-Projekt gestemmt. Was war das?
Ja, ich hatte so eine Idee damals, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn der Zahnarzt doch immer in die Einrichtung gehen kann und den Kindern mal in den Mund schauen kann und da den Eltern eine Empfehlung mitgeben kann, dass die vielleicht mal zum Zahnarzt gehen sollten, wieso kann das ein Logopäde nicht machen? Gerade heutzutage auch mit der großen Anzahl an sprachentwicklungsgestörten Kindern, die auch Artikulationsstörungen haben, hatte ich damals halt diese Idee, habe das der Stadt Iserlohn vorgestellt. Die wiederum hat das dem Land NRW als Pilotprojekt vorgestellt und das Ganze wurde komplett subventioniert vom Land NRW.
Nachhaltigkeit entstanden?
Ja, 2006 wurden dann die Testungen gemacht mit den Kindern. Das Ganze ging ein Jahr und wir wollten erreichen eine Art sprachliche Verlaufsdokumentation eines Kindes während des ganzen Kindergartenlebens, sag ich mal. Also jedes Jahr einmal.
Also was Fortgeschriebenes.
Genau. Ja. Genau, damit man sieht, okay, verwächst sich wirklich etwas.
Genau. Präventionsarbeit.
Genau. Und vor allem auch schon mal zu schauen, ab wann können wir denn vielleicht sogar auch schon ohne Therapie mit einer Förderung frühzeitig anfangen, um dann nicht das Kind erst in den Brunnen fallen zu lassen.
Ja, und vielleicht auch die Eltern zu beraten, aus dem Bereich der Kinderbetreuung heraus.
Genau.
2007 ein weiteres Projekt, Unterstützung der Erzieherin in den städtischen Kindertagesstätten. Ja. Esther Costa López, was war's?
Das läuft bis jetzt noch.
Warum ist es notwendig geworden?
Ja, weil wir sehr bunt sind und heutzutage wirklich der Beruf der Erzieherin nicht mehr gleichzusetzen ist mit dem Beruf, die eine Erzieherin von vor 30 Jahren hatte. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben 20 Kinder in einer Gruppe und davon sind mindestens 10 mehrsprachig, was ja erstmal kein Handicap ist. Im Gegenteil, das kann ja auch durchaus ein Schatz sein, den die Kinder mitbringen. Aber dann kommen noch dazu Kinder, die gar nicht so lange in Deutschland sind, wenig Deutsch können, ganz viele Baustellen, auf die die Erzieherin natürlich achten muss. Und da ist Sprache natürlich ein großer Teil. Und ob es sich hier um eine Störung handelt oder ob es mehr eine Förderung sein sollte. Mhm. Und dafür bin ich dann da. Das heißt, ich kann dort Kinder testen mit einer Verständniserklärung der Eltern. Mache dort einen standardisierten logopädischen Test mit den Kindern, führe danach das Elterngespräch, gebe eine Empfehlung oder sage, Mensch, da können wir vielleicht jetzt noch warten. Wir testen das Kind einfach in einem halben Jahr nochmal und schauen, was bis dahin so passiert ist. Geben dem Kind jetzt einfach noch ein bisschen Zeit. Oder ich gebe dann die Empfehlung, da vielleicht wirklich schon mal einen Kinderarzt aufzusuchen oder mal mit dem Kind in der PET-Audiologie vorstellig zu werden.
Was ist die PET-Audiologie?
Genau, die PET-Audiologie, die prüft dann einmal das Hörvermögen des Kindes, was natürlich auch sehr wichtig ist. Also im Endeffekt, das, was dann Kinderarzt und HNO-Arzt machen würde, das Ganze aber dann an einer Stelle.
Wie sieht denn die Arbeit eines Logopäden, einer Logopädin denn praktisch aus?
Ganz schön sieht die aus. Ich glaube, die Liebe zum Menschen ist wichtig. Empathie ist wichtig. Wir arbeiten mit sehr unterschiedlichen Menschen, von klein bis groß, und alle haben unterschiedliche Ansprüche auch an uns. Die Ziele sind anders. Man muss sich immer wieder neu einstellen auf den nächsten Patienten. Ja? Also von einem kleinen Kind, was vielleicht einen Sigmatismus hat, das ist das Lispeln, und der nächste Patient ist vielleicht Patient, der einen Schlaganfall gehabt hat und plötzlich nicht mehr lesen, schreiben und sprechen kann.
Frau Costa, denken wir doch mal an das Lispeln. Wie können Sie da helfen?
Also wenn Sie jetzt die Kinder fragen würden, die sagen immer, ich komme doch hier nur zum Spielen hin. Und das ist immer erstmal ein ganz, ganz tolles Kompliment, wenn ein Kind so etwas sagt. Weil dann hat es gar nicht gemerkt, dass die Logopäde mit ihm arbeitet und gar nicht spielt. Ja, also jetzt bei zum Beispiel beim Lispeln, da wird natürlich dann das Kind sensibilisiert, dass es natürlich ein bestimmtes Geräusch gibt, was das Kind ja jetzt noch fehlbildet. Meistens macht es das interdental, das heißt, dass die Zunge zwischen die Zähne geht. Und das wird mit einem Spiegelbild dann gezeigt, dass die Zunge halt nicht zwischen die Zähne darf. Man macht manchmal auch Zungenübungen, je nachdem, ob die Zunge jetzt kräftig genug ist oder nicht. Und dann wird das Kind darauf sensibilisiert, jedes Mal, wenn du das Bienengeräusch hörst, dann drückst du auf die Klingel und dann bekommst du einen kleinen Stein und dann gewinnt das Kind damit das Spiel, ja. Und dann fängt es an, dass den Laut, also den es fehlbildet, ob jetzt das S oder das K oder das T oder welcher Laut auch immer, das SCH, selbst anzubahnen, so nennen wir das. Und es gibt dann verschiedene Positionen im Wort, also am Anlaut oder im Medial, also in der Mitte des Wortes oder im Auslaut, da unterschiedlich dann den Laut zu bilden.
Also Sprechübungen.
Genau.
Die Logopädie beschäftigt sich ja dann mit Prävention, der Früherkennung, der Frühförderung und der Rehabilitation. Ja. Wie wird denn Sprachfähigkeit oder Sprachunfähigkeit überhaupt festgestellt?
Natürlich gibt es für jedes Alter auch standardisierte Tests. Die werden dann natürlich auch gemacht, zum Beispiel bei Kindern auch gibt es Sprachentwicklungstests, die wir durchführen. Das ist natürlich ein Kind, das jetzt gar nicht spricht. Das würde ja dann eher in diesen elektiven oder selektiven Mutismus gehen.
Das ist Mutismus.
Mutismus heißt, dass es gar nicht mehr spricht. Und selektiv oder elektiver Mutismus ist, dass Kinder mit bestimmten Personen nicht mehr sprechen oder andersrum gesagt, sie sprechen nur noch mit bestimmten Personen. Aber ansonsten bringen die Kinder ja durchaus ja auch eine Kommunikationsleistung mit, ja, weil wir können nicht kommunizieren.
Das ist richtig, und wenn es mit den Augen passiert,
ganz genau.
Das muss nicht unbedingt Sprache und Sprechen sein.
Ganz genau.
Wann sollte oder wann muss Hilfe angenommen werden?
Wenn ein Kind auffällig wird in einer Einrichtung, weil es zum Beispiel im Morgenkreis gar nichts mehr erzählen möchte, oder das Kind fängt an zu stottern, oder das Kind wird auffällig, eigentlich sonst ein sehr soziales Kind, wird plötzlich aggressiv, oder möchte nicht mehr so mit anderen spielen. Da muss man vielleicht nochmal genauer hinschauen. Kann es das? Ist es jetzt in einem Alter, wo es eigentlich seine Bedürfnisse und seine Wünsche mitteilen können müsste, und kann es das Kind auch? Oder wollen die Gleichaltrigen gar nicht mehr mit ihm spielen? Zum Beispiel, wenn es darum geht, Vater, Mutter, Kind zu spielen. Ja, das ist eine Handlung, das ist ein Konstrukt, das muss ich mir aufbauen. Das hat ganz viel mit Sprache und Denken zu tun. Und wenn ein Kind das nicht kann, weil es eine Sprachstörung hat, dann kann es bestimmte Denkprozesse auch nicht leisten. Weil wir denken mit unserer Sprache.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Esther Costa Lopez. Nun kann einem Menschen durch Krankheit die Sprache wegbleiben. Er oder sie können nicht mehr oder nur eingeschränkt sprechen.
Naja, das kann ein Schlaganfall natürlich sein. Das können auch chronisch progrediente Krankheiten sein, wie zum Beispiel Morbus Parkinson, ALS.
ALS ist?
Amyotrophe Lateralsklerose. Also auch die Nervenzellen zum Beispiel angreifen. Es kann natürlich auch Tumor auch sein. Da gibt es ganz unterschiedliche schlimme Krankheiten. Und dann kommt noch dieser Zustand dann für den Patienten, sich nicht mehr, entweder von jetzt auf gleich gar nicht mehr mitteilen zu können oder zu merken, dass es immer schlechter wird.
Welche Hürden sind da bei der Behandlung zu meistern? Was ist möglich?
In erster Linie sollte natürlich eine schnelle Therapie erfolgen. Meistens, gehen wir jetzt mal vom Schlaganfall aus, ist es so, dass die Patienten bereits schon auch im Krankenhaus auch schon therapiert werden. Danach folgt dann meistens eine Reha-Zeit, wo der Patient natürlich auch Logopädie, meistens natürlich auch Physiotherapie. Der Patient ist ja jetzt nicht nur sprachlich eingeschränkt, sondern hat meistens noch eine halbseitige Lähmung oder andere Dinge, die er so nicht mehr tun kann. Und da muss man natürlich gucken, inwieweit kann sich die Sprache wieder normalisieren oder ein wenig besser werden. Das heißt, was ist unser Ziel? Was ist machbar? Oder arbeiten wir vielleicht nur am Erhalt erstmal des Ist-Zustandes, was manchmal bei chronischen Erkrankungen eigentlich oft unser Ziel ist, dass es möglichst lange erstmal so bleibt und nicht dann noch schlimmer wird.
Sie sind ja auch im Krankenhaus Bethanien hier in Iserlohn mit eingebunden. Ja. Was machen Sie da praktisch?
Aktivierung des Sprachareals. Also sofort schauen, dass wir das mit aktivieren können, dass wir schauen können, dass der Patient jetzt sofort auch wieder nutzt, dass diese Areale, es gibt ja, man sagt, es gibt ja einmal das Broca, einmal das Wernicke-Areal im Gehirn, diese unterschiedlichen Areale versucht, je nach Schädigung natürlich, da wieder zu aktivieren oder dann halt zu versuchen, dass andere Bereiche dieses mit übernehmen.
Föloch, von Bürgern für Bürger.
Esther Costa Lopez, wie sind die Erfolge?
Definieren wir mal Erfolg. Wir versuchen sehr patientenspezifisch zu arbeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Schlaganfallpatienten, der unglücklich ist, weil er nicht mehr so flüssig schreiben kann. Das Schreiben fällt ihm schwer. Da muss ich ihn doch fragen, wie viel haben Sie denn früher geschrieben? Mhm. Haben Sie seitenlang Briefe geschrieben? Nein. Was haben Sie denn früher geschrieben? Ja, den Einkaufszettel. Mhm. Gut, dann versuchen wir natürlich auch, den Einkaufszettel dann zu üben.
Gucken. Sich aufs tägliche Leben
genau,
einstellen.
Genau, man muss ein bisschen alltagsorientiert handeln. Ja. Also ich muss da nicht jetzt daraus jemanden machen, der jetzt 5 Seiten lang fehlerfrei und flüssig schreiben könnte, wenn er das vorher auch schon nicht gemacht hat. Ja. Also man muss schauen, was ist für den Patienten sehr wichtig und was ist sein Ziel. Und da müssen wir uns auch immer hinterfragen, ist das das Ziel des Therapeuten, was der Patient erreichen soll? Oder ist das auch wirklich Ziel des Patienten, woran wir arbeiten?
Und wenn man jetzt wieder über Sprache und Sprechen spricht, hier im Glashaus mit Esther Costa Lopez als Logopädin, dann stellt man bei der Recherche zu so einer Sendung fest, dass es ja auch ganz viele Bücher gibt, dass ganz viel über Sprache und Sprechen geschrieben steht und mit jeder neuen Sprache, die man beherrscht, dann ja auch entdecken kann, dass gleichzeitig auch eine neue Denk- und Sichtweise deutlich wird. Wann sitzt Esther Costa Lopez bei ihrer Arbeit im Glashaus?
Ich weiß nicht, ob man überhaupt gerne in einem Glashaus sitzen möchte. Vielleicht würde man ja gerne mit Steinen werfen.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Zurzeit werden weltweit etwa 6000 Sprachen gesprochen. Ja. Habe ich im Internet gefunden. Es ist erstaunlich. Ich war selbst überrascht. Sie entwickeln sich ständig weiter, durchmischen sich und sind teilweise vom Aussterben bedroht. Esther Costa, warum sprechen wir eigentlich nicht alle eine Sprache? Das geht doch bei der Gebärdensprache. Wäre erfreulich, hätten wir alle keine Probleme.
Ich finde es sehr bunt, ich finde das sehr schön. Ich finde, es bereichert uns ja auch. Es bereichert doch auch das Denken. Es verändert ja auch das Denken. Wissen Sie, es gibt ganz viele Wörter, die es im Spanischen so gar nicht gibt, wo ich dann immer denke, okay, in Anlehnung an diesem Wort wäre es dieses oder dieses auf Spanisch und andersrum auch. Und trotzdem kann ich in der einen Sprache ja auch dann trotzdem so denken und in der Deutschen ja auch. Wenn wir zum Beispiel für die Farbe grün ein Wort haben oder nur ein Wort kennen, dann wird grün immer grün sein. Wenn ich jemandem aber sage, du, das ist grün und diese Farbe hier, die ist auch grün, aber die nennt man Smaragdgrün, dann werde ich doch demnächst die Farbe grün ganz anders betrachten. Ich werde jetzt nicht nur mehr grün sehen, sondern werde die Unterschiede in der Farbe ja auch sehen.
Gibt es denn im Katalonischen auch unterschiedliche Grüntöne?
Ja, die gibt es auch. Also da haben wir natürlich auch hellgrün, dunkelgrün, Smaragdgrün, das gibt es auch, ja.
Wilhelm von Humboldt, jetzt kommen wir zum Schluss. Der Bruder von Alexander von Humboldt lebte im 19. Jahrhundert und hat Folgendes hinterlassen. Die Sprache gleicht dem im Stein schlummernden Feuerfunken. Ehe man gelernt hatte, ihn hervorzulocken, schien sein Dasein nur durch ein Wunder erklärlich. Einmal angezündet, pflanzte er sich mit unglaublicher Leichtigkeit fort. Sie kennen das.
Ja, ne? Das wäre schön, ja.
Kommunikation nur mit Sprache und Sprechen möglich?
Nein, wenn Sie jetzt die verbale Sprache meinen, natürlich auch mit Kommunikationshilfsgeräten, ja.
Also, das sind?
Ja, also heutzutage haben wir ganz tolle Sachen, wo ja auch dann ein Mensch, der zum Beispiel nur noch die Augen bewegen kann, mit einem PC auch sprechen kann. Also wir haben einen Patienten, wo das hervorragend funktioniert. Es ist ganz viel Übung, auch bei dem Patienten, aber wenn alles gut eingestellt ist, ist der Weg zumindest einer Kommunikation wieder geöffnet.
Und daran teilnehmen zu können, mit anderen.
Ja, nicht zu kommunizieren ist eine Isolation.
Was Sprache und Sprechen anrichten kann, wäre ja jetzt noch eine weitere Frage, die ich heute nicht mehr stelle. Esther Costa López, danke für das Studiogespräch.
Sehr gerne.
Ich wünsche Erfolg und viel Freude mit Sprache und Sprechen.
Vielen Dank.
Liebe Hörer und Hörerinnen, für Sie zu Hause darf ich noch darauf hinweisen, dass Infos zur Sendung und das Bürgerradioprogramm von Radio Iserlohn unter www.radio-iserlohn.de zu finden ist. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Charlotte Kroll.
Föhlock von Bürgern für Bürger.